Und Studien haben gezeigt, dass man bei Hunden ganz ähnliche Verhaltensparallelen finden kann wie beim Menschen. Und schon 75 wurden eben solche Vergleiche gezogen. Und jetzt aktuell ist es, würde ich sagen, noch mal ein Stück mehr auch in der Presse und in Social Media. Da wurde jetzt noch mal eine Studie veröffentlicht, wo es eben um ADHS beim Hund ging. Und weil ADHS dieses Jahr im Humanbereich auf Social Media eh ein sehr, sehr großes Thema ist, wird das natürlich entsprechend gerade gepusht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche im Podcast geht es um ADHS beim Hund, also die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Das ist ja schon immer, ja, ich sag mal, ein Thema, wo ganz viele Menschen gerne wissen würden, ja, gibt's es überhaupt beim Hund und wie ist das da so? Weil aus dem Humanbereich kennen wir das natürlich schon eine ganze Weile. Und man muss natürlich auch sagen, dass es aktuell auch vermehrt in den Medien, auch auf Social Media natürlich besprochen wird und auch generell der Fokus darauf gesetzt wird, was natürlich auch ganz, ganz toll ist, weil dadurch auch grundsätzlich mehr darüber gesprochen wird, mehr Aufklärung, mehr Wissen dazu, viele Mythen auch tatsächlich endlich aufgeklärt werden, auch wenn sie zum Teil leider wieder weiter reproduziert werden, wie das immer so ist. Aber es gibt viel, viel mehr Wissen darüber, was natürlich auch dazu führt, dass ja mehr Menschen Zugang dazu finden und sich eben denken, könnte das dann wohl doch sein? Und natürlich da dann auch endlich mehr Menschen Zugang zu einer Diagnose und zu entsprechender Hilfe haben, was natürlich alles in allem sehr positiv ist. Eben auch, weil man im Humanbereich gemerkt hat, hey, irgendwie war so mit ADHS immer nur ganz typisch das jungen ADHS, also die männliche Form, bekannt, der typische Zappel-Philipp, der frech ist und überhaupt sich nicht konzentrieren kann. Und über das weibliche ADHS wusste man fast gar nichts. Und ja, all das hat sich natürlich verändert. Und diese Veränderung und dieser Fokus darauf führt natürlich auch vermehrt dazu, dass man sich fragt, ja, könnte das dann eigentlich auch beim Hund sein? Ich habe grundsätzlich immer gesagt, Mensch, ne, Säugetiergehirn mit entsprechendem Stoffwechsel. Hunde leben extrem eng bei Menschen, wenn man sich auch so die gesamte Entwicklungsgeschichte anschaut. Ja, die Nähe zum Menschen. Warum ausgerechnet sollte das so sein, dass wir diese Neurodivergenz haben und Hunde nicht? Ja. Also da war ich mir schon immer recht sicher. Was ich aber finde, was man dabei bedenken sollte, das heißt, wenn wir jetzt über Neurodiversität sprechen, dass ja natürlich da auch immer eine Frage ist, inwieweit kann ich das jetzt eins zu eins vergleichen? Hunde haben zum Glück ja nicht dieses Problem mit, ich muss Geld verdienen, ich muss produktiv sein und nur dann bin ich was wert, ja, und kann mir mein Leben finanzieren und. Also ne, dieses klassische, ich sag jetzt mal 9-to-5, ich habe einen Job und muss da abliefern. Und ja, beim Menschen fängt das ja auch schon früh mit der Schule an, wenn man sich das Schulsystem anschaut und wie da ja doch durchaus eher alles normiert ist und man auch normierte Kinder dann schon sehr, sehr früh möchte quasi. Ne? Das sind ja alles Dinge, diesem Druck hat ein Hund in der Form natürlich nicht standzuhalten. Auch wenn, ja, ne, da gibt es durchaus auch Parallelen. Ein Hund hat bis zu einem gewissen Alter so und so ausgebildet zu sein und hat sich bitte in der Öffentlichkeit so und so zu verhalten und das ist ein guter Hund. Und natürlich, ne, auch da gibt es Ansprüche in Form von, das ist ein guter Normhund, wie ich es ja auch immer sage. Aber die Konzentrationsschwäche oder ich sage jetzt mal auch der Leidensdruck, ne, der ist dann ein anderer. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Hund nicht den Leidensdruck hat, weil er nicht so in der Hundeschule sich konzentrieren kann wie alle anderen Mitschüler, ne, oder im Job Probleme hat. Also da würde ich jetzt mal sagen, ist der Leidensdruck dann schon wieder eher auf der Seite des Menschen, ne, der sagt, hey, mit meinem Hund stimmt doch was nicht, irgendwie alle anderen, aber meiner immer, ne? Also von daher ist es, finde ich, nochmal von einer anderen Warte aus zu sehen. Wo ist der Leidensdruck? Wodurch entsteht der Leidensdruck? Und ja, inwieweit müssen wir da quasi wem und wie helfen? Also das unterscheidet das Ganze schon nochmal. Wenn wir jetzt erstmal so grundsätzlich bei Symptomen bleiben, ja, da ist der Klassiker, was aufgezählt wird, natürlich die Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität, ne, das ist das, was ich meinte mit dem klassischen Zappelphilipp in der Schule, ne, und eben auch das Impulsive. Auch das gehört ganz klar so dazu. Und ja, Studien schätzen circa, da bin ich jetzt im Humanbereich, dass 2-4% der Erwachsenenbevölkerung betroffen sind. Und da möchte ich jetzt nochmal so ganz kurz den Hinweis geben, weil ja doch mittlerweile sehr überspitzt auch ganz oft gesagt wird, ja, plötzlich hat jeder ADHS, ich habe früher eine Watschen gekriegt, dann war es auch okay. Ne? Also zum einen so eine Gewaltrelativierung gegenüber von Kindern und Adultismus ins Lustige ziehen, da habe ich meine großen Probleme mit. Ich denke, das ist ziemlich bekannt. Und ADHS kann weder weggeprügelt werden, noch verwechselt es sich. Ne? Und diese Stoffwechselstörung im Gehirn, die ist da, die kann sich nicht einfach verwachsen oder wir warten mal ab oder wir hemmen. Natürlich kann ich Verhalten hemmen, aber dadurch hat sich der Hirnstoffwechsel nicht verändert. Und wenn immer weiter diese Mythen und auch Stigmata weitergetragen werden, ne, ach ja, plötzlich hat es jeder, dann haben wir natürlich da ein großes Problem. Von daher, ich bin sehr, sehr froh, dass mehr drüber gesprochen wird. Vor allem auch, dass sich auch mehr darum gekümmert wurde, hey, wie sieht denn das bei Mädchen aus? Wie sieht denn das bei Frauen aus? Was sind denn die Gründe, warum es zu gewissen Zeiten vermehrt zu Diagnosen kommt? Ja, wäre jetzt der Klassiker zu nennen beim weiblichen ADHS in der Perimenopause und in der Menopause, weil einfach das ADHS, dass Dopamin auch ganz extrem etwas mit den Hormonen zu tun hat, ja, und der Hormonhaushalt sich in der Zeit ja massiv verändert. Dementsprechend haben wir dann eine Doppelbelastung quasi, wo dann irgendwann das ganze System zusammenbricht, was schon vorher eigentlich schon nur noch auf Kante gestrickt war. Genau, also ja, dieses, das verwächst sich und Zucker ist schuld, Medien sind schuld und plötzlich hat das jeder. Also da bitte drauf achten, wenn man das hört, dass man das hinterfragt. Ne? Also ich habe jetzt mitgegeben, 2-4% der erwachsenen Bevölkerung sind wahrscheinlich betroffen. Das heißt, wir haben immer noch deutlich zu wenig Diagnosen, weil deutlich weniger diagnostiziert sind. Also es ist nicht so, dass das mittlerweile jeder hat. Wer sich damit beschäftigen möchte, es gibt da ganz, ganz tolle Bücher. Also mir hat extrem auch das Buch Kirmes im Kopf geholfen zum Beispiel. Die Angelina hat ein ganz tolles Profil auch auf Instagram und die klärt da ja extrem viel drüber auf. Aber wie gesagt, das Buch ist wirklich ganz, ganz toll, wenn man da mal so ein bisschen reinlesen möchte. Vielleicht auch einfach aus Interesse, weil man im bekannten Verwandtenkreis jemanden hat. Ich finde das immer ganz toll, wenn man sich mit solchen Dingen eben beschäftigt und dann nicht aus Versehen Mythen und Stigmata reproduziert, weil Scham bei all dem sowieso eine riesige Rolle spielt. Ne? Genau, also die Kernsymptome, die zeigen sich in den Bereichen Unaufmerksamkeit, also ja, so Schwierigkeiten, die Konzentration länger zu halten, Hyperaktivität. Und da ist ganz wichtig, das muss eben nicht nur nach außen gerichtet sein, im Sinne von, ich kann nicht stillsitzen und habe immer einen Zappelfuß, sondern das kann auch nach innen gerichtet sein. Also dieser gedankliche, diese gedankliche innere Unruhe dann ja, dass man so sagt, irgendwie man hat 500 Tabs im Kopf offen, ne? Und genau, auch ein gesteigerter Bewegungsdrang. Und so Impulsivität, so spontanes und ja auch oft unüberlegtes Handeln, aber auch grundsätzlich, wenn es so um ich sag jetzt mal, Emotionen wie Wut geht, ja, das Impulsive, dieses richtig zack, bumm, so hör von einer Sekunde war das doch noch ganz anders, das gehört auch dazu. Und ich kann nur sagen, natürlich kamen schon immer Menschen, die eben gesagt haben, hey, der hat doch ADHS, das Verhalten ist doch nicht normal, mit dem stimmt doch irgendwas nicht. Und da ist wirklich immer wichtig, nochmal zu unterscheiden, wo ist da wirklich eine Diagnose. Zu dem, was auch mittlerweile möglich ist und was es da für Infos gibt, komme ich gleich. Aber mir war schon immer wichtig, da auch rauszufiltern, liegt es dann vielleicht an Erwartungshaltung? Im Sinne von, ich nehme jetzt wieder Schubladenbeispiele, die völlig deutlich sind. Irgendwie die Nachbarschaft hat einen 13-jährigen Golden Retriever, der so total ruhig ist, und ich selbst habe einen einjährigen Border Collie in der Stadt und vergleiche dann meinen einjährigen Border Collie mit diesem ganz alten Golden Retriever und habe dann das Gefühl, ey, mein Hund ist doch nicht normal. Ja, also da dann auch durchaus die Erwartungsfrage an den Hund, so ein bisschen, sage ich immer, die Brille zu putzen und einmal zu schauen, sind die Erwartungen passend? Und wo handelt es sich durchaus so um diese Vermutung, hey, das könnte tatsächlich ADHS sein, ja, oder ADHS-ähnliches Verhalten. Und von daher gehe ich da immer sehr stark in die Beratung und frage natürlich auch ganz viel, und wir schauen uns auch so an, wie der Alltag ist und ja, wie die Erwartungen an den Hund passend sind oder eben nicht und was da so ein bisschen überdacht werden sollte. Weil ja auch grundsätzlich Lernen, ne? Welche Erziehungsformen, was hat der Hund alles kennengelernt, Prägephase und. Da sind viele Dinge, die zu beachten wären. Genau. Ja, also grundsätzlich können wir eben mittlerweile sagen, dass es da diese, ich sag jetzt mal, Überschneidungen in dem, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, das müsste doch auch beim Hund, ne? Ich nochmal, es ist ein Säugetiergehirn mit dem Stoffwechsel im Gehirn. Es wäre wirklich komisch, wenn es diese Divergenzen nur beim Menschen gäbe und beim Hund eben nicht. Und Studien haben gezeigt, dass man bei Hunden ganz ähnliche Verhaltensparallelen finden kann wie beim Menschen. Und schon 75 wurden eben solche Vergleiche gezogen. Und jetzt aktuell ist es, würde ich sagen, noch mal ein Stück mehr auch in der Presse und in Social Media. Da wurde jetzt noch mal eine Studie veröffentlicht, wo es eben um ADHS beim Hund ging. Und weil ADHS dieses Jahr im Humanbereich auf Social Media eh ein sehr, sehr großes Thema ist, wird das natürlich entsprechend gerade gepusht und trendet sehr, dieses Thema. Deshalb habe ich mir gedacht, ich möchte dazu natürlich dann auch gleich eine Podcast-Folge machen, um so meine Gedanken mitzugeben und natürlich auch die Infos. Und ich packe auch die Quellen, die ich mir angeschaut habe, einfach mal ja in die Shownotes beziehungsweise in den Blog auf der Homepage, glaube ich. Genau, da könnt ihr dann noch ein bisschen genauer schauen, wenn ihr zu dem Thema noch ein bisschen mehr wühlen möchtet. Ja, also so ähnliches Verhalten, ne, können wir sagen, ja. Aber so eine genormte Diagnose, die gibt's halt einfach noch nicht, ne? Dass man jetzt irgendwie sagt, da gibt's so einen Diagnosenkatalog wie beim Menschen. Auch da, dieser Katalog wird immer wieder überarbeitet und es gibt Neuerungen. Und man muss auch da ganz klar sagen, ne? Je nachdem, wo man hingeht, es gibt unterschiedliche Diagnoseformen auch. Aber sowas in der Art gibt es jetzt beim Hund natürlich nicht. Da haben wir natürlich dann auch wiederum die Probleme, dass wir wieder ganz genau auch gucken müssen, hey, was sind da für spezialisierte Zuchten auch gelaufen? Ne? Was gibt es bei Hunden für verschiedene Rassen und was ist da auch absichtlich reingezüchtet worden und so? Das macht dann schon durchaus auch nochmal Unterschiede, die es schwieriger machen, da jetzt so ein Normsystem auszuarbeiten. Genau, spannende Parallelen in jedem Fall. Und ich finde sowas von zweierlei Warte immer spannend. Ne? Es ist grundsätzlich eine auch Erleichterung, finde ich, wenn man so weiß, woher verändertes Verhalten kommt. Auf der anderen Seite, da gibt es ja oft so diese Debatte, sollte man labeln oder nicht? Und ich finde es ganz wichtig, dass man Etiketten immer hinterfragt und einfach so, ja, der ist halt stur, ne? So solche abwertenden Etiketten, mit denen habe ich ganz arg Probleme. Also gerade wenn wir Verhalten erklären möchten, weil das meistens so diesen empathischen Weg versperrt, ne? Dieses Wohlwollende, ich möchte hinterfragen und auch so ein bisschen detektivische Arbeit leisten. Warum zeigst du dieses Verhalten und vor allem auch, wie kann ich dich unterstützen und dir helfen? Das ist oft so das Problem, wenn wir solche Negativetiketten haben, ne, wie der super frech und ja, dieser dominante Hund. Ne, da neigt man dann schon eher dazu, dieses Tier auch direkt abzuwerten. Aber wenn man Etiketten oder Diagnosen in jeglicher Form ablehnt, ne, ich spreche zum Beispiel auch ganz klar immer mit den Personen in Verbindung, die dann auch sagen, ja, nee, ich finde das gut und wichtig, dass wir sagen, er ist ein Angsthund. Dieser Hund ist nicht immer ein Angsthund und nicht in jeder Sekunde seines Lebens, um Gottes Willen. Das macht ja nicht den kompletten Hund aus. Aber es hilft, Dinge zu erklären, Dinge auch anzunehmen. Ne, ganz klar sollte ein Etikett niemals dazu dienen, so, oh ja, brauche ich ja eh nichts machen, kann man nichts machen. Ne? Da ist aber meine Erfahrung, also kann ich sagen, bei null, ja, auch wenn das in Gesprächen immer wieder gesagt wird, dass das angeblich ein Problem wäre an Etiketten, also sowohl im Humanbereich wie auch eben im Bereich von ich begleite zum Beispiel einen Angsthund oder eben einen Hund, von dem ich ausgehe, hat ADHS, da kenne ich niemanden, der einfach sagt, ja, dann lassen wir es halt. Ne? Da ist immer ganz viel Scham und ganz viel, oh, ich mache alles falsch und ne, eher schon so richtig sich selbst zerfleischen und ich muss es besser machen, mich mehr anstrengen und sowas dabei. Und ich finde das dann wichtig, da auch eine Erklärung für sich zu haben und da auch Vergleiche anders machen zu können. In dem Moment, wo man eben sagen kann, doch, das ist ein Angsthund, kann man auch sagen, hey, ich kann meinen Hund nicht mit dem Hund vergleichen, dem immer die Sonne aus dem Po scheint, der nie irgendwas Negatives erlebt hat. Ja, und das finde ich schon wichtig für alle Beteiligten tatsächlich. Also was ich sagen möchte ist, auch wenn ich jetzt sage, nee, so Diagnosen und Etiketten, nee, lehne ich total ab. Der Leidensdruck ist immer noch da, ja, und die Fragezeichen im Kopf, die bleiben. Wie man es dann nennt, ist quasi egal. Aber es macht die Sache durchaus erträglicher, weil man Dinge erklären kann. Und ich bin mir auch da wieder sicher, dass das persönliche Dinge sind. Also, dass manche Menschen das vielleicht ganz anders sehen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber das ist so meine Überlegung dabei, wenn es um solche Diagnosen und Etiketten geht. Also es gibt auf jeden Fall, wenn man dann sagen kann, hey, mein Hund hat ADHS-ähnliches Verhalten, dann eben auch ein, ich kann ja das und das machen, da komme ich dann auch noch zu später, wie kann man unterstützen, ja, was kann man machen, dann hat man einen Handlungsrahmen und fühlt sich sofort viel sicherer. Und auch hier wären wir wieder bei wohlwollendem und empathischem Blick, der möglich ist, weil man Dinge erklären kann und sich nicht mehr hilflos fühlt und nicht das Gefühl hat, mein Hund ist komplett falsch oder ich, weil ich alles falsch mache. Ja, also es hilft auf jeden Fall. Also klar ist, der Hund ist jetzt nicht in diesem Druck wie wir, Arbeitsdruck, er muss abliefern und. Ne? Grundsätzlich kann man aber sagen, es finden sich eben Verhaltensparallelen, ganz ähnlich wie bei Menschen, bei sozial-kommunikativen Fähigkeiten, in Persönlichkeitsmodellen, bei psychosomatischen Reaktionen oder eben auch auffälligem Verhalten wie Trennungsängste und auch so Zwangsstörungen. Ja? Also das wird da vermehrt mit zugeschrieben. Und genau, also diese Muster grundsätzlich so, wie sich das entwickelt hat beim Hund. Was da das Interessante ist, dass man ganz unabhängig von Rasse eben solche Musterentwicklungen gesehen hat. Und das spricht ja dann schon wieder dafür, ne, für diese Vermutung, das gibt's dann wohl auch beim Hund. Ja, was ist daran jetzt wichtig? Was würde mir helfen, wenn ich das wüsste? Ich habe jetzt gesagt, der empathische Blick und grundsätzlich, dass man sich manche Dinge erklären kann. Was wäre da zum Beispiel, dass man sieht, hey, mein Hund ist vielleicht weniger sozialverträglich, ja, oder weniger leicht trainierbar. Ich habe mehr Schwierigkeiten mit so ganz Konzentrationstraining, sei es jetzt irgendwie schwieriges Tricktraining, Dogdance oder Geruchsdifferenzierung zum Beispiel, ja, wo man wirklich sagt, der Hund muss sich extrem konzentrieren oder auch bei so schwierigen Tricks, wo man halt sagt, ich baue die so mini-Stückchenweise auf, dass man irgendwie das Gefühl hat, Mensch, die Konzentrationsfähigkeit, das ist so eine Nummer. Es gibt Zusammenhänge mit aggressivem, ängstlichem oder eben auch zwanghaftem Verhalten bei Hunden und ja, ruhigere Hunde zeigen weniger Anzeichen negativer Emotionen und ja, es gibt natürlich eine Korrelation auch zu Erkrankungen und da konnte Epilepsie und Neurodermitis zum Beispiel gezeigt werden. Auch hier, wenn man drüber nachdenkt, klar, gerade bei Epilepsie weiß man, das hat was mit dem Stresslevel auch zu tun, ebenso bei Neurodermitis. Ne? Und ja, wenn wir dann wieder so gucken, die Bereiche, die wieder ganz ähnlich sind wie beim Menschen, die Hyperaktivität, die Impulsivität, so Schwierigkeit stillzuhalten, ne, wenn man so sagt, so Ruheübung, Bleibübung. Auch hier möchte ich jetzt einmal so einen ganz wichtigen Hinweis geben, für was kann so eine Diagnose oder so eine Vermutung, die dann vielleicht auch bestätigt wird oder verstärkt oder bestärkt wird, wobei kann das helfen? Gerade wenn man eben sagt, Mensch, schau dir mal an, welche Hunde werden denn mit Zwang zur Ruhe gebracht? Ja, die müssen das jetzt aushalten. Das sind dann wie im Humanbereich wahrscheinlich doch eher die, die aus der Norm herausstechen. Und deshalb mein Einschub mit dem, ja, dann kommt vielleicht der wohlwollende, empathische Blick, weil man Erklärungen hat. Ne? Und nicht, ah ja, dann mit extra Druck, weil durch Druck verändert sich ja der Hirnstoffwechsel nicht. Exzessives Bellen, anderes Vokalisieren, auch so dieses Aufmerksamkeitsheischende, ja, sehr viel und immer mehr. Und man hat so das Gefühl, egal wie viel ich gebe, das ist nie genug. Starke Reaktivität, also mit Reaktivität meint man so grundsätzlich, dass quasi so der Reiz gar nicht so groß ist, aber die Reaktion super schnell und sehr stark ausfällt. Probleme, wenn es um Warten geht, Bleib und Co. Ne? Oder eben auch beobachten können. Da ist jetzt das, was ich direkt in der Sekunde im Kopf habe, wäre so der klassische Agility-Hundeplatz, wo alle am Rand warten und einer durch den Parcours fegen kann, was eh super schwer ist. Ne? Aber dass man so das Gefühl hat, hey, egal wie ich trainiere, egal wie ich helfen möchte, das packt er ja gar nicht so zu warten in solchen Situationen. Auch weniger Schlaf, auch wieder die Parallele zum Mensch, das so grundsätzlich auffällt, hey, Bot, der braucht viel weniger Schlaf als der Normhund. Fehlende Selbstkontrolle, wenn es jetzt zum Beispiel in Situationen von Beißen geht, ja, oder auch so exzessives Zerstören. So, ja, das Gefühl, da ist so keine Sättigung von Bedürfnissen da. Ja, Unaufmerksamkeit, ganz klassisch, wobei ich das schwierig finde. Ne? Hunde haben extrem feine Sinne. Natürlich lenken sie Reize, je nachdem, welche Ausprägung da ist. Es gibt ja Hunde, die reagieren extrem auf Geruch oder auf visuelle Reize, andere auf Geräusche. Ja, aber dass man da eben auch wieder so sagt, es fällt auf, der Hund ist leichter ablenkbar als der Normhund. Ja, schnelles Desinteresse an Aufgaben, da wären wir wieder im Thema Frust. Es ist schwierig, es frustriert mich dann, ah nee, bloß, ne, das lasse ich mal lieber. Konzentrationsprobleme und auch ja so fehlende Aufmerksamkeit in direkter Interaktion, wo man so das Gefühl hat, eigentlich machen wir doch gerade was und du scheinst auch Spaß zu haben und motiviert zu sein und dann ist aber trotzdem so ein, ne, so dieses, ich glaube, beim Menschen ist so der Klassiker, der klassische Witz, der immer gesagt wird, so Höllen-Eichhörnchen. Lernschwierigkeiten, dass man so grundsätzlich das Gefühl hat, das geht nicht so voran. Ne? So das Training, was wir da reingeben quasi und was kommt dabei raus. Wobei ich auch hier es immer ein bisschen schwierig finde, da muss man sich natürlich auch selber hinterfragen, ne? Inwiefern arbeite ich da gut im Training, genau im Training? Wie sehen die Verstärker aus? Da gibt es ja schon sehr, sehr viele Knickpunkte, die da wegbrechen können. Ja, so physiologische Anzeichen können eben auch da sein, wie erhöhter Herzschlag, schnellere Atmung, geweitete Pupillen und auch erhöhte Körpertemperatur. Und ja, wie wird man da oder wie geht man da mittlerweile ran? Es gibt eben Besitzerfragebögen. Und die sind ganz ähnlich zu so, wird so eine Parallele gezogen zu so Elternfragebögen bei kleineren Kindern. Ja, und genauso gibt es eben Fragebögen, die dann die Hundemenschen ausfüllen können für ihre Hunde. Und in einer Studie von 2007 wurde die Zuverlässigkeit solcher Fragebögen auch schon bestätigt. Und ja, da gibt es eben verschiedene Fragebögen. Wie gesagt, ich packe einfach mal die Links unten rein. Ich habe das jetzt wirklich sehr, sehr runtergebrochen, so wie es immer für einen Podcast dann passend ist. Und wer sich da noch ein bisschen weiter reinlesen möchte, kann das dann über die Links machen. Also es gibt dann eben eine Skala und ja, die Symptome und die Funktionalität wird dann da abgebildet. Und klar, noch besser ist natürlich, wenn es zusätzlich dann professionelle Beobachtungen gibt durch HundetrainerInnen oder eben auch VerhaltenstierärztInnen. Und ja, auf biochemischer Ebene ist es da auch wieder wie bei Menschen mit ADHS, also bei Hunde mit ADHS-ähnlichem Verhalten, auch wieder der signifikant niedrigere Dopamin- und Serotoninspiegel. Und ja, beim Menschen weiß man einfach, dass da die Dopaminverarbeitung eine ganz große Schlüsselrolle spielt und das Belohnungssystem anders funktioniert. Das heißt, wenn wir sowas eben wissen, das meinte ich mit, was kann man da verändern? Von daher ist eine Diagnose und ein Ich weiß Bescheid durchaus hilfreich, aber ich bin ja grundsätzlich immer jemand, der sagt, hey, wenn dir das und das auffällt, dann verändern wir mal Dinge im Training und auch eben im Verstärkerbelohnungssystem und gucken, ob das diesem individuellen Hund auch hilft. Ja. Von daher wäre das dann ganz wichtig. Das wäre eben etwas, wo man sagt, da kann ich wirklich dran gehen, dass man eben nicht über Aufschub der Belohnung arbeitet, sondern kleine, direkte Belohnungen. Das ist so ein bisschen angelehnt an die Zweierregel, die ich propagiere in meinem Stresskurs zum Beispiel, wo es eben darum geht, dass man den Hund nicht so lange in dieses was soll ich tun, sondern dann kleine und schnelle, prompte Belohnungen und Verstärker. Das ist eben wirksamer, als wenn man dann sagt, hey, wir verzögern das jetzt und dann gibt es halt am Ende mit Warten eine große Belohnung. Ja. Genau, also da sich nochmal klar machen, okay, grundsätzlich ist das also sogar vom Hirnstoffwechsel wohl dann ähnlich, was natürlich total Sinn macht, ja. Und dann kommen wir natürlich zu den Medikamenten. Wirken die eigentlich auch beim Hund, wenn die beim Menschen eingesetzt werden? Und rein theoretisch, ne, können die auch beim Hund wirken. Es gibt dazu, muss man ganz klar sagen, einfach noch keine groß angelegten Langzeitstudien, schon gar nicht. Das fehlt da noch. Es gibt durchaus Versuche. Ich bin sogar mal auf Social Media auf einen Kanal gekommen. Das ist eine Psychologin, die sich auch auf das Thema ADHS spezialisiert hat. Und ihr Hund hat vermutlich eben ADHS, dementsprechend hat sie sich da auch ein bisschen reingefuchst und sie hat das dann in Absprache mit tierärztlicher Begleitung probiert und auch mit Tagebucheinträgen und auch Videos und so und konnte da ganz deutliche Unterschiede sehen. Ja, also die Wirkung, auch hier wäre es nur logisch, ja, wenn quasi der Hirnstoffwechsel und alles auf dem gleichen Level ist, warum sollte das Medikament dann nur beim Menschen wirken und nicht bei Hunden? Aber, und jetzt kommt wieder das Aber, wenn wir uns jetzt überlegen, warum wird das Medikament eingesetzt, wo ist der Leidensdruck? Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Was verursacht den Leidensdruck und bei wem ist der Leidensdruck hauptsächlich aufgrund des Verhaltens? Und da sehe ich schon einen großen Unterschied. Also bevor ich jetzt sagen würde, hey, ich setze meinen Hund da unter Medikamente, damit der ordentlich in der Hundeschule mitmacht oder hier abliefert, da hätte ich echt Schwierigkeiten mit, ne? Weil diese Notwendigkeit ja nicht fürs Leben da ist. Also das ist halt zum Spaß und ich komme damit nicht so gut klar, dass mein Hund sich nicht so gut konzentrieren kann. Aber stört das den Hund? Hat der dadurch wirklich Leidensdruck? Oder ist der Leidensdruck dann eher ein, ich vergleiche mich, also ich, der Hundemensch, vergleicht sich mit den anderen und hätte gerne einen Hund, der auch sich so gut konzentrieren kann. Also das sollte man durchaus unterscheiden und hier wirklich sehr, sehr individuell und genau auch hingucken, hat der Hund einen Leidensdruck, ja, und wie kann ich ihn anderweitig unterstützen? Also natürlich gibt es Dinge, die das Ganze auch verstärken. Also ich hatte jetzt eingangs auch gesagt, beim Menschen ist eben auch bekannt Hormonveränderung. Nur logisch, dass dementsprechend auch die Kastration Auswirkungen darauf haben kann. Dann alles, was so stressend ist. Ne? Wir hatten vorhin von Trennungszeiten gesprochen, von Trennungsstress. Dementsprechend würde natürlich lange Trennungszeit das Verhalten dann wieder begünstigen. Überstimulation durch viele lange, ständig wechselnde Spaziergänge, am besten noch auf der Hundewiese, wo jeden Tag, keine Ahnung, 40 Hunde immer im Pulk spazieren gehen, die dann Kontakt haben sollen und sich da durch die Gegend jagen. Oder wenn ich merke, mein Hund ist sehr aufgeregt an fremden Orten, wenn ich dann halt ständig an wechselnden Orten spazieren gehe. Ne, sowas begünstigt das noch. Also hier wäre eigentlich wieder sehr passend, so wie ich auch in meinem Buch oder auch in meinem Stresskurs über das Stressfass spreche. Ne, was füllt das Stressfass? Was leert das Stressfass? Beziehungsweise was hilft dabei, dass das Stress abgebaut werden kann und gleichzeitig Wohlbefinden gesteigert werden kann? Das wäre hier ganz wichtig, sich das anzugucken. Sozialkontakte beobachten. Ne? Wie ist mein Hund davor, danach? Bei welchen Sozialkontakten? Wie viele am Tag? Das wären alles solche Dinge, die aber tatsächlich so gesammelt unter den Begriff des Stressfass fallen können. Wenn Hunde auch alleine schlafen müssen, das fand ich auch sehr interessant. Und was auch für mich sehr, sehr logisch ist, was ja quasi so mein ganzes Warum ist, warum nehme ich hier jetzt wieder einen Podcast auf und warum verbringe ich Zeit auf Social Media mit Diskussionen und mache mich andauernd angreifbar, weil ich Menschen dazu bringen möchte, dass sie wohlwollend mit ihrem Hund umgehen und auf Strafen verzichten. Und auch das wurde eben gezeigt, die Nutzung von Strafe begünstigt ADHS-ähnliches Verhalten. Haushalte mit Kindern, auch hier ganz klar Stressfass, ne? Schlafphasen werden unterbrochen, Überstimulation, die Reize, da passiert viel mehr. Frühes Absetzen und Trennung von Wurfgeschwistern und dann gibt es so Tendenzen bei bestimmten Rassen. Aber wie gesagt, das sind erstmal Tendenzen, weil diese Fragebögen ja durchaus noch nicht so wirklich weltbekannt sind und irgendwie dann jeder macht, der die Vermutung hat, dementsprechend, ne, ist die Datenlage jetzt auch noch nicht riesig massig. Aber so grundsätzlich erstmal Terrier, deutscher Schäferhund und Staff. Auch Geschlecht und Größe und natürlich die Haltungsumstände spielen eine Rolle. Rüden und mittelgroße Hunde sind häufiger betroffen und auch Hunde in Hundegruppen lebend, was eigentlich auch wieder super, super erklärbar ist über Stressfass, Stimulation, Reize, Frust. Genau, und dann ganz umgekehrt, was senkt jetzt das Risiko, wenn man dann guckt, wie sind die Trennungszeiten, Training, Wohlwollendes, positive Erfahrungen statt eben Strafen. Und dann auch hier die Tendenz, dass es Rassen gibt, die eher weniger da auffallen, fand ich interessant. Border Collie, Labrador, Chihuahua, spanischer Wasserhund und Hündinnen und kleinere Hunde sind auch weniger betroffen. Also was kannst du tun, wenn du sagst, hey, du hast grundsätzlich die Vermutung oder du hast tatsächlich sogar diesen Fragebogen gemacht und ihr habt das jetzt, diese Diagnose, dass dein Hund ADHS-ähnliches Verhalten zeigt. Also ich habe jetzt fälschlicherweise Diagnose gesagt, weil eine offizielle richtige Diagnose in der Form gibt es nicht. Aber wenn ihr bei diesem Fragebogen eben zum Schluss gekommen seid, oh ja, ne, ADHS-ähnliches Verhalten, Überstimulation vermeiden. Also alles, was oben genannt wurde im Sinne von, das fördert. Wie kann ich das Stressfass niedrig halten, damit sich das nicht die ganze Zeit füllt. Strafen unbedingt vermeiden. Nicht unbewusst auch falsches Verhalten verstärken. Klar, wenn ich einem Hund dann auch noch beibringe, der generell ständig Aufmerksamkeit fordert, ne, das kann ich durchaus auch fördern durch Verhaltensketten. Da nochmal ein bisschen drauf achten, wann kommt die Belohnung oder sich da auch Hilfe holen, ganz unbedingt. Angemessene Auslastung je nach Rasse und Alter, das fällt unter das Wohlbefinden steigern. Schlaf ist eine ganz wichtige Sache, Ruhephasen, ne? Dass einfach der Schlaf nicht unterbrochen wird. Schlafphasen sind wichtig, ne? Dass man immer wieder auch guckt, gibt es genug Ruhezeiten, auch wenn jetzt im Grundsatz der Hund nicht so lange Schlafzeiten hat, aber dafür dann sollten die Schlafphasen untertags nicht unterbrochen werden. So Kauartikel, interaktive Spielzeuge, alles, was eben Beschäftigung, Selbstwirksamkeit fördert. Hier wäre vielleicht wichtig, wenn da Kauartikel auch genannt werden und auch Spielzeuge. Das ist, hat immer ein Aber. Ne, wenn ich jetzt so einen Stehaufball zum Beispiel, der nur auf einer Seite ein Loch hat, fülle mit super großen Futterbrocken, dann wird der Hund sehr frustriert sein, weil er viel Einsatz und wenig Outcome hat. Und dann sind wir wieder beim Thema Frust, was es ja eh schwieriger macht, ja. Und da sollte man dann eher sowas wie zum Beispiel die Futterlandschaft, die ich auch sowohl in meinem Buch, du siehst es hinter mir auch, Stur oder überfordert, Stress lass nach für deinen Hund, das ist ja im September rausgekommen. Da wird die Futterlandschaft nochmal deutlich erklärt und auch bei mir im Stresskurs, im Stress lass nach Kurs. Also all das wären tatsächlich Sachen, die mit individuellem ganz genau im Hingucken auch angeboten werden sollten, damit wir nicht im frustrierenden Bereich sind, ne? In diesem, jetzt streng dich halt mal an, du musst dich doch nur ein bisschen mehr anstrengen, weil das eben nicht geht. Positives Training mit kurzen, häufigen Belohnungen, um das Interesse zu halten und da eben auch wieder den Dopaminspiegel positiv zu beeinflussen. Super interessant, weil das sind tatsächlich immer so Sachen, die Zweierregel, die es in meinem Stresskurs gibt, die habe ich 2012 angefangen zu propagieren. Da war Timon noch nicht ganz 3 Jahre alt, weil ich bei ihm gemerkt habe, da stimmt irgendwie was nicht. Er wird so schnell nicht unmotiviert, sondern auch frustriert und auch tatsächlich dann auch schon wieder in dem, oh, ich mache was falsch, irgendwie, ich weiß nicht. Ne, er war ja ein super ängstlicher Hund. Und ich habe dann einfach gemerkt, wenn ich ihn ganz schnell raushole aus dem, nee, ich meinte was anderes, aber ist egal, wir machen das jetzt kleinschrittiger, nachdem er das zweite Mal quasi nicht den Trick gezeigt hat oder das Signal ausgeführt hat, den Hund direkt abzuholen und zu sagen, nee, du musst jetzt nicht die ganze Strecke alleine gehen, sondern nach 2 Mal hole ich dich schrittweise ab und gebe dir immer wieder Belohnungen für die kleinen Mini-Teilschritte. Und ich finde das so interessant, dass solche Dinge, die ich so entwickelt habe in all den Jahren, die ich mit Hunden zusammenarbeite, irgendwann dann Sinn ergeben. Ja, dass dann so eine Studie kommt, wo sowas drinsteht und ich denke mir, ja, cool, ne? Ich habe das gemacht, ohne dass ich da wusste, es gibt da solche Diagnosen. Und das meinte ich eben mit dem, den Hund angucken mit einem wohlwollenden Blick und zu gucken, wie kann ich dem helfen. Das geht immer, das geht auch ohne Diagnosen. Ja, aber die Diagnosen helfen einfach den Menschen, um überhaupt erstmal diesen wohlwollenden Blick, diesen empathischen Blick zu schaffen. Genau, konditionierte Entspannung, all diese Dinge, ja, alles, was mit Wohlbefinden steigern zu tun hat, das hilft. Ja, und diese medikamentösen Ansätze, da habe ich jetzt was zu gesagt, es ist dann wirklich eher die Erwartung, die vom Menschen auskommt und der Leidensdruck, den der Mensch trägt, als dass es unbedingt der Hund sein müsste. Klar, ne, ich verstehe das total, wenn man sagt, ja, aber ich habe mir doch den Hund geholt als, ich sag jetzt irgendwas, Servicehund oder was auch immer, ne, Therapie, Begleithund und. Ich verstehe die Enttäuschung. Total, aber wir reden hier halt über ein Lebewesen, was in einer Zwangs-WG gelandet ist, wo ich ja immer wieder sage, es ist eine Zwangs-WG, der Hund stand nicht mit gepacktem Köfferchen vor der Tür und hat gesagt, ich möchte bei dir einziehen. Und ja, da einfach immer so zu gucken, wie kann ich die bestmögliche Schnittmenge für alle beide Parteien schaffen. Also das Fazit ist, es geht beim Thema ADHS-ähnliches Verhalten beim Hund nicht darum, ihm jetzt irgendwie so ein menschliches Krankheitsbild unterzujubeln. Ne? Es geht einfach um dieses Verständnis, um, ich habe eine Erklärung. Ja, Mensch, jetzt macht das Sinn. Und jetzt habe ich auch Bock, mir mal ein Buch durchzulesen, weil, ja, okay, gibt's halt ein Buch über Human, aus dem Humanbereich, aber ich kann das übertragen und dann gehen einem da Lichter auf. Und das, darum geht's, ja. Dass man einfach da gucken kann, wie kann ich unterstützen, meinen Blick verändern, mein Wissen verändern. Ja, dass ich dann noch mehr Verständnis habe, weil ich diese ganze Sache mehr verstehe. Und das hilft sowieso, weil ich bin mir super sicher, dass fast jeder im Verwandten- und Bekanntenkreis neurodivergente Menschen hat. Und ja, es wäre einfach so, so schön, da wirklich zu erkennen, uns gibt's, uns gab's schon immer. Wir haben eine sau wichtige Rolle gespielt. Ohne uns wird es alle anderen nicht geben. Und einfach ein schöneres Miteinander und nicht nur ein jeder muss in die Norm passen. Ne? Und damit habe ich eh immer ein Problem. Und wenn es dann an unsere Hunde auch noch geht, habe ich immer noch ein größeres Problem. Ne? Wenn es schon so schlimm ist, dass wir all diese Erwartungen und Ansprüche erfüllen müssen, warum soll das auch noch ein Hund leisten können? Genau, also ich habe jetzt ein paar Mal einfließen lassen, dass in meinem Buch oder in meinem Kurs dazu was Passendes ist. Also das Buch kannst du gerne über mich oder am liebsten über Autorenwelt bestellen, weil da bekommen Autoren dann tatsächlich pro verkauftem Buch nicht ganz 2 Euro, aber es ist mehr als nichts. Und von daher ist es immer recht schön, wenn man bei Autorenwelt bestellt, vielleicht auch für alle anderen Bücher für dich interessant. Und genau, also mein Buch, ich würde mich natürlich freuen, wenn ich durch mein Buch dir und deinem Hund helfen kann, weil du dann Ansätze hast, wie du das Stressfass niedrig halten kannst oder leeren kannst und wie du Wohlbefinden steigern kannst, wie ihr als Team durch den Alltag gehen könnt. Und Ende Oktober, am 27.10. startet der vorerst allerletzte live begleitete Stresslastnachkurs. Und da wird es auch keinen öffentlichen Verkauf geben, weil ich möchte das Jahr mit einer ganz kleinen Gruppe ausklingen lassen. Das ist mir immer gerade so über die Weihnachtszeit ganz wichtig, dass wir wirklich eine super kleine, schnuckelige Gruppe sind bis in den Winter rein. Und von daher läuft das nur über eine in Anführungszeichen geheime E-Mail-Liste. Und wenn du da dabei sein möchtest bei der live begleiteten Version, da ist dann also nicht nur der Selbstlernkurs Stresslass nach dabei, sondern eben auch die Begleitung mit mir, 7 Treffen insgesamt, 7 Live-Treffen über Zoom. Und wir sind die kompletten Wochen, Monate in dem Fall, mit über eine Facebook-Gruppe auch in Kontakt und verbunden. Und ja, ich liebe diesen Live-Kurs einfach, weil ich da wirklich so richtig dabei bin. Videos sehe ich, sehe euch beim Training, ihr kommt direkt mit Fragen an mich ran und ja, ich mag das einfach so, diese intensive Begleitung und auch dann die Erfolge zu sehen. Das nährt mich ja, ne? Das ist genau das, woran ich dann immer meine Kraft schöpfe, wenn ich dann sehe, wie es vorangeht oder wie sich auch der Blick auf den Hund verändert, wie das Miteinander sich verändert. Das ist so, ja, quasi meine Belohnung für all das. Und wenn du da dabei sein magst, schau in die Shownotes. Ich packe den Link zu dieser E-Mail-Liste da rein. Das ist wirklich nur so ein Zack, ich möchte auf die Liste und dann trägst du dich da ein und dann bekommst du früh genug die Infos und kannst dir dann einen von den wenigen Plätzen sichern, wenn du möchtest. Würde mich natürlich freuen. Ja, ich hoffe, ich habe es geschafft, das so ein bisschen runterzudröseln, das Thema und das für mich Wichtige, das ist ja immer ganz wichtig, ne? Das ist natürlich jetzt mit meinem Blick gefärbt und mit meinen Augen, meinen Erfahrungen und da ist ganz viel weggelassen in den Studien, aber es ist runtergedröselt auf die wichtigsten Aspekte, die ich reinbringen wollte, die ich zum Nachdenken mitgeben wollte und würde mich wie immer ganz arg freuen, wenn wir dazu in den Austausch gehen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit deinem Hund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!